miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Das hat es ja immer mal gegeben, dass es so Wetterkapriolen gegeben hat. Und dann kommt es extrem darauf an, was die Pflanzen für einen Radar haben. Ob Pflanzen über einen Temperaturradar sozusagen fühlen, wie warm ist jetzt mein Boden schon, kann ich jetzt schon sprießen oder nicht? Die sind vielleicht dann einmal zu früh, wenn es einfach jetzt so warme Tage hat und nachher kommt es wieder schneien. Aber das sind auch meistens Arten, die ganz viel Zucker oder Salz eingelagert haben, also so natürliche Frostschutzmittel, wo die einfach überdauern, auch wenn sie jetzt schon recht weit draussen sind. Bäume haben ein anderes System, die nehmen wie wahr, wie lang habe ich das Sonnenlicht, also wie lang ist meine Tageslänge vom Licht. Die sind nicht so stark gefördert, dass sie zu früh kommen, weil wie lang das die Sonne da ist, hat ja nichts mit der Temperatur zu tun. Darum sind die meistens eigentlich richtig Zeitpunkt her, wenn sie ausschiessen. Und bei den anderen, ja, könnte ich es schon mal treffen.
Also, ich habe einfach das Gefühl, meine Rosen haben schon wahnsinnig früh von Blättchen machen und sind sie jetzt natürlich so schon langsam ein bisschen am Öffnen. Das könnte schon eigentlich in die Hose gehen.
Ja, bei der Rose, ich weiß jetzt nicht im Detail, bei der Rose könnte ich mir vorstellen, dass, dass die nicht ein Frostschutzmittel haben und dass die, wenn die jetzt wirklich mal das Jahr viel zu früh austreibt, dass nachher mal so richtig kalt wird, dass sie dann Blätter verlieren, weil ein Frost heisst, Pflanzenzellen, das Wasser in der Pflanze, das dehnt sich aus und sprengt die eigentlich. Und dann ist das Material kaputt. Ob die ganze Pflanze wird absterben, bin ich nicht sicher. Weil vielleicht treibt sie einfach später nochmal aus, wenn es nicht bis in den Stamm gefroren ist.
Ich bin sehr wahrscheinlich nicht die Einzige, die manchmal alarmiert aus dem Fenster in den Garten rausschaut, wenn die Krokus schon Ende Januar ihre Köpfe aus dem Boden strecken und meine Rosen ungewöhnlich frühe erste Blätter machen. Sonja Hassold, die wir gerade gehört haben, hat mich ein bisschen beruhigen. In deren Episode hören wir aber noch mehr dazu, wie die Pflanzen mit der Situation umgehen, dass sich Temperaturen und das Klima schnell verändern. Und es gibt ja noch mehr Gründe, warum immer mehr Lebensräume für die Natur verschwinden. Sonja Hassold ist Biologin und hat sich auf Botanik spezialisiert. Wir haben uns in Zürich auf dem Hönkerberg hinter der ETH getroffen. An der ETH hat Sonja ihre Ausbildung gemacht und sie unterrichtet dort jetzt noch Botanik. Aber sie hat auch zusammen mit einer Kollegin ein Unternehmen gegründet. Sie organisiert Botanik-Exkursionen und gibt dort ihr Wissen weiter an alle, die gerne mehr wissen wollen. Wir haben im Gespräch gemerkt, dass wir beide auf andere Art und Weise etwas Ähnliches machen. Sie mit ihren Exkursionen und ich mit meinem Podcast. Uns interessiert beide, wie man eine gute Beziehung zur Natur aufbaut und wie man auch andere dafür begeistern kann. Wir haben uns an diesem schönen Märzmorgen ein bisschen von Standort zu Standort bewegt. Angefangen haben wir vor einem kleinen Biotop, das Sonja Hassold hier gerade mal beschreibt.
Also wir stehen hier vor einer kleinen Ecke auf dem Hönkerberg, wo es ein kleines Bächli hat, wo sich so in verschiedenen Armen hier durch den Standort durchwindet. Und dazwischen, auf diesen kleinen Inseln, haben wir ganz viele verschiedene Weidenarten. Es sind wahrscheinlich etwa 5 verschiedene Weidenbäume, die wir hier drauf haben. Die kann man jetzt noch, ist noch schwierig zu sagen, was es ist in diesem Zustand. Aber was einfacher ist, mal unten am Boden zu schauen, was es dort für Arten hat. Weil die Pflanzen, die kommen ja immer nur dort vor, wo es ihnen am besten taugt. Und jetzt da haben wir viel Wasser. Das ist das Thema Wasser da an diesem Standort. Es müssen also Arten sein, die mit dem Thema Wasser umgehen können. Und die wahrscheinlich jetzt da am meisten Wasser abbekommen, sind die da mitten in diesen kleinen Rinnen von diesem Bächli drin stehen. Und wahrscheinlich sind es Schwertlilien, was für eine weiss ich jetzt auch nicht. Aber die Blätter, die da so schön ineinander reingeflochten sind, das sind Schwertlilienblätter. Und der ganze Saum aber von diesem Bächli, der ist gesäumt vom Scharboxkraut, so Ranunculus ficaria, die das kennen. Und der ist eine Art mit so ovalen, der nierenförmige Blätter, wo bald am Blühen ist. Wir sehen da schon die ersten Knöpfli, die gelben Blüten, die dann aufgehen. Wenn wir jetzt an einem warmen Standort wären, wäre es schon offen. Wir sind da ein bisschen im Schatten, darum sind sie noch zu. Das ist eine Art, die so ein bisschen im Wald auf feuchten Standort vorkommt. Zusammen gibt es aber noch 2 andere Arten sicher, die da vorkommen. Es hat den Moorgeissbart, Philipendula ulmaria, der da drin reinkommt, wo so unpaarig gefiederte Blätter hat. Das sind da die, wo so rötlich mit diesen vielen Nerven auf den Blättchen. Und die haben dazwischen diesen einzelnen Teilblättern, haben sie noch so kleine Fiederli, nennt man die. Oh, schön. Die wird nachher mannshoch, also die würde uns überwachsen, wenn wir jetzt später im Jahr da wieder vorbeikommen. Und dann sehe ich da auf der anderen Seite noch eine Pflanze, eine Nelkenwurz, der Bach-Nelkenwurz. Das sind da die Blätter am Rand, wo so ein grosses Endteilblatt hat und nachher auch so kleine Fiederli, wo nachher die Blüten rosarot sind und nickend sind. Finden wir immer entlang von den Bach. Und so haben wir da wie schon ein kleines Biotop von Pflanzen, die sich da ansiedeln, weil eine Gemeinsamkeit ist da viel Wasser vorhanden.
Jetzt, du hast studiert, also an der ETH. Warum bist du Botanikerin geworden?
Ich wollte gar nicht eine Botanikerin werden zuerst. Ich habe an der ETH angefangen, Biochemie zu studieren, weil ich in die Krebsforschung gehen wollte. Und nach einem Jahr habe ich dann gefunden, nein, das ist überhaupt nicht meins. Dann habe ich Biologie gewechselt. Also man kann nicht Botanik studieren hier in der Schweiz, sondern man kann Biologie studieren und man kann sich dort nachher spezialisieren auf Botanik. Und ich glaube, ich werde es nie vergessen, so die allererste Botanikstunde, die ich da an der ETH hatte, weil dort ist für mich so die Welt aufgegangen. Und ich dann gemerkt habe, cool. Das, was ich gelernt habe, kann ich nachher auf dem Heimweg draussen genau anschauen. Und dort ist für mich eine ganz neue Welt aufgegangen.
Also du hast immer gerade die praktische Anstellung, ja. Gell? Und du machst auch noch so etwas Tolles, du machst Botanik-Exkursionen. Also du tust eigentlich sozusagen das, die Passion von dir auch noch weitervermitteln an andere Leute.
Genau, das hat gestartet an der ETH, weil der Botanikunterricht, der hat eine Vorlesung, eine Übungsteil und einen Exkursionsteil gehabt. Und mit 150 Studis, ich kann es den Professor nicht allein machen, darum hat er Assistenten gehabt, die mit ihm auf Exkursion mit den Studis gegangen sind. Und dort habe ich meine Karriere als Botanikassistentin gestartet. Und so auch meine Geschäftspartnerin kennengelernt, wo wir dann 15 haben wir unser eigenes Unternehmen gegründet. Also das, was wir jetzt als Passion weiter vermitteln. Das ist genau das, was wir gelernt haben, dass wir Botanik an Leute weitervermitteln, die ein Interesse daran haben. Und so in der Saison ganz viel unterwegs sind.
Also meine Botanik muss ja ein gigantisch grosses Feld sein. Gibt es irgendetwas, wo du einen besonderen Bezug dazu hast? Oder wo du sagst, das interessiert mich jetzt auch am meisten?
Es ist tatsächlich ein grosses Feld, aber jetzt irgendwie, sodass ich mich auf eine Artgruppe oder so spezialisiere, dann überhaupt nicht. Ich glaube, was man könnte sagen, ist so unsere Spezialität oder vielleicht auch meine Spezialität, ist, dass wir uns auf die Schweiz spezialisiert haben und dort aber breit bleiben und nicht dann ins letzte Detail reingehen, sondern einfach die Freude haben am das Wissen auch weitergehen.
Und die Schweiz, das ist ja noch spannend, das hat den südlichen Teil und den nördlichen Teil und dann hat es eben, wie gesagt, viel Wasser und dann hat es noch viele Wälder. Es hat sehr, sehr unterschiedliche Formen von Lebensräumen in der Schweiz, nehme ich an.
Ja, also wir sind ja von der Grösse vom Land her sind wir ja nicht so ein grosses Land, wenn wir jetzt einfach in Europa mal schauen, aber von der Artenvielfalt her sind wir extrem gut, weil wir eben ganz viele verschiedene Lebensräume haben. Wenn man sich überlegt, wie die Schweiz aufgebaut ist, und wir haben so die Jurakette, den Mittellandteil, den Voralpen, die Alpen und nachher, was du auch schon angesprochen hast, den südlichen Teil, so im Wallis oder Graubünden oder im Tessin, da gehen wir vielleicht auch gerne in die Ferien, weil es eben mehr Sonne hat, es ist ein Trockner, da haben wir ganz andere Pflanzen als zum Beispiel Voralpen. Wenn wir dort so irgendwie in der Rigi unterwegs sind, dort ist sehr viel feuchter, da haben wir vielleicht auch mehr Moor. Und so finden wir in ganz unterschiedlichen Teilen der Schweiz verschiedene Lebensräume, wenn wir jetzt das mal gross denken. Aber auch an einem Standort, wie wir jetzt heute stehen, haben wir auf einer ganz kleinen Skala verschiedene Lebensräume. Und das macht es auch spannend, egal wo man unterwegs ist.
Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir auch ein bisschen darüber reden, was passiert im Moment gerade. Die Pflanzenwelt ist in Wandel gekommen. Hat das jetzt auf den letzten Punkt, den du jetzt gerade erwähnt hast, einen Einfluss? Also wenn es jetzt heißer wird, auf der nördlichen Seite der Alpen, und noch heißer wird, südliches, verändert das Lebensräume? Was passiert dort eigentlich?
Also es verändert sicher durch die klimatischen Bedingungen, also ob wir jetzt eben sehr viel Wasser haben oder sehr wenig. Dort muss man aber immer so ein bisschen vor Ort schauen, was hat man für verschiedene Lebensräume. Also wenn wir jetzt einen Lebensraum haben, der im Moment sehr viel Wasser hat, dann geht es vielleicht länger, bis man den Effekt merkt. Aber wenn es ein Lebensraum ist, der so in der Mitte ist von der Feuchtigkeit, die der jetzt idealerweise hat, zum Beispiel eine Feuchtwiese, das hat Feuchtigkeit, aber nicht extrem viel. Die können zum Beispiel in einem heißen Sommer austrocknen. Und Arten, die dort drin wachsen, die gebunden sind als Wasser oder eine gewisse Feuchtigkeit, die können dann mit diesen Bedingungen halt nicht umgehen. Also es ist so ein Faktor, den man anschauen könnte, was ein Lebensraum heisst immer, wir haben eine gewisse Eigenschaften. Also zum Beispiel, wie viel Wasser, wie viel Licht, du hast es schon angetönt. Wenn sich dort etwas verändert, dann kann es sein, dass die Lebensraumgemeinschaft sich kann arrangieren, aber vielleicht ist es dann eben zu viel und sie kippt. Das Wasser ist halt einfach essentiell fürs Leben und wenn das wegbleibt, dann überleben nachher nur noch die sich anpassen können oder die irgendwie speichern können. Die Temperatur sehen wir bei uns unten noch nicht so einen grossen Unterschied, aber der wird wahrscheinlich kommen. Man sieht den Unterschied viel grösser, wenn man auf in die Berge geht. Also wenn man so an die Vegetationsgrenze hergeht. Dort macht der Temperaturunterschied viel aus. Vielleicht nicht direkt für die Pflanzen vor Ort, aber mehr, weil die anderen von unten nachdrängen und die oberen dann verdrängen. Und so verändert sich zum Beispiel in den Alpen unsere Lebensräume viel stärker mit der Temperaturänderung als jetzt bei uns unten im Mittelland.
Jetzt, wenn wir jetzt mal ganz geografisch bei der Schweiz bleiben, hat denn das Vorteil, dass wir Pflanzenarten im Tessin haben, die vielleicht einmal da rüber migrieren und dann plötzlich sind wir da auch eine tessinischer, als wir vorher gesehen sind. Also haben wir in einer Art ein Reservoir von Arten, wo wir könnten da hinkommen.
Potenziell hätten wir das Reservoir wahrscheinlich schon. Ob die jetzt allein würden über die Alpen drüber kommen? Sehr unwahrscheinlich. Aber wir haben ja Mensch, Tier, wir haben sehr viele Vektoren, nennt man das. Das ist also jemand, der eine Pflanze oder ein Tier ausbreitet. Und dort, ja, also es wird auch, also vor allem mit dem Waldbau, wird viel überlegt, wie sehen unsere Wälder aus, wenn es wärmer wird, wenn es trockener wird. Man nimmt an, dass viele der Arten nicht mit diesen Bedingungen umgehen können. Und dann wird jetzt schon versucht. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel etwas, was nicht kennen, Kastanienbaum, wo wir sehr stark aus dem Tessin kennen. Vielleicht haben wir auf einmal nachher viele Kastanienwälder da. Also jetzt einfach nur ein einfaches Beispiel rausgepickt.
Jetzt für mich, aber auch allgemein, oder? Wir wissen, es gibt einen Biodiversitätsverlust. Sind wir ein bisschen zu besorgt? Sind wir ein bisschen zu deprimiert? Wenn wir es übertreiben? Weil es könnte ja sein, dass sich halt einfach die Pflanzenwelt arrangieren muss. Dass es ganz gut kann und dass wir gar nicht so traurig sind.
Also es hat sicher immer Wandel gegeben. Es hat sich immer wieder mal einen grösseren Abschnitt verändert. Aber was anders ist heute, ist einfach die Geschwindigkeit, mit dem das jetzt passiert. Faktor Mensch multipliziert halt einfach alles sehr viel schneller. Und ich glaube schon auch, dass grundsätzlich die Natur sich wieder würde erholen. Also weil die ist sehr resilient. Die Frage ist aber mit uns. Also bei mir hat einfach einen unglaublich grossen Einfluss nehmen auf unsere Umwelt. Sei das, wie wir leben, also wo wir halt Land verbauen und das ist nachher in dem Moment ist das versiegelt für die Natur. Sei das in unseren Gärten, was wir dort machen. Sei das in der Landwirtschaft, sei das in der Forstwirtschaft. Also halt, wir nehmen überall Einfluss auf unsere Umwelt. Der Pessimismus, der sicher da ist, ist einfach, weil man einfach sieht, es geht unglaublich schnell. Und die Natur sich mit uns sehr schlecht kann anpassen. In den meisten Fällen. Aber es gibt natürlich auch die anderen, die eigentlich wie von uns profitieren. Indem wir immer wieder irgendetwas Neues auftun oder umändern oder so, die dann wieder davon profitieren können. Aber es gibt halt auch die anderen, die eigentlich überhaupt nicht störend, also die sehr störungsanfällig sind und durch das dann verschwinden. Mensch hat sicher einfach im Moment den grössten Einfluss auf die Pflanzenwelt. Und dann könnte man ganz pragmatisch mal anschauen, rein flächenmässig, welche Fläche wir wie nutzen. Und man kann von dem sehr einfach auch ableiten, wo wir halt im Moment einfach sehr viel Einfluss nehmen. Weil wir wollen ja alle, wir ernähren uns alle. Also hat dort sicher einen grossen Einfluss, aber ich glaube nicht, dass es der einzige ist. Wenn man jetzt einfach die Fläche von der Landwirtschaft anschaut, das ist sicher einfach eine grosse Fläche. Das heisst aber, es hat sehr viel Potenzial dort drinnen. Es ist einfach die intensive Bewirtschaftung der Flächen, die halt auch dort zu einer Reduktion von der Biodiversität führt. Wo man aber einfach auch muss sehen, es stehen dort natürlich zwei Interessen völlig einander gegenüber. Also einerseits die Produktion und die effiziente Produktion, dort will man nicht noch Ackerbegleitflora dabei haben, weil es nachher Saatgut verunreinigt wird, weil Schädlinge auf unsere Kulturpflanzen so vielleicht einfacher reinkommen.
Genau, also du hast gesagt, oder es ist ein Interessenskonflikt. Mhm,
genau, es ist sehr ein starker Interessenskonflikt. Ein
Interessenskonflikt. Und da wird natürlich im Moment auch mit harten Bandagen umkämpft. Wie nimmst du das wahr jetzt aus einer botanischen Sicht aus betrachtet? Sind das völlig verhärtete Fronten oder gibt es da irgendeinen Spielraum, wo wir uns vielleicht einmal treffen könnten?
Es sind leider im Moment sehr verhärtete Fronten. Und ich finde, es haben wie beide Seiten ihr Recht, um da zu sein. Also es gibt nicht, oh, das sind die Bösen und das sind die Guten. Ich glaube, das gibt es nicht. Weil es, schlussendlich müssen wir irgendeinen Weg finden, um miteinander zu gehen. Und eben, der Interessenskonflikt, der ist so gross. Aber ich glaube, was man dort nicht vergessen ist, Biodiversität heisst für uns auch Nahrungssicherheit, weil man durch Biodiversität auch einfach die ganzen Insekten, die wir brauchen für unsere Kulturen, dass sie befruchtet werden, also darum braucht es diese Flächen halt auch. Also nur intensiv und dann auf alles andere keine Rücksicht nehmen, geht über die lange Sicht einfach nicht auf. Das hat man in China zum Beispiel, hat man die grossen Probleme, wo es gar keine Insekten mehr haben. Und ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen, wie gross der Einfluss ist von Insekten auf unsere Nahrungsgrundlage. Und ich glaube, dort könnte man sich treffen, weil man wie dann auch anerkennt, es braucht einfach wie beides. Ich glaube, ein Hauptfaktor, wo die Fronten auch so verhärtet, ist halt einfach der Druck, zum müssen produktiv sein. Und der Druck, zum müssen die schönsten Äpfel, Gemüse, was auch immer im Laden zu haben, wo nicht noch irgendwie ein Eckli dürfen abhaben. Wir sind als Konsumenten wahrscheinlich auch sehr stark in so eine Richtung hineingewachsen. Dort sehe ich so dem Konfliktfeld, glaube ich, wenn wir würden anerkennen, dass es wie beides braucht, dann würden wir vielleicht auch andere Lösungen finden.
Wenn wir nicht Biodiversität haben, also wenn wir nicht viele verschiedene Pflanzen haben, dann wird uns früher oder später die Natur ganz allgemein eigentlich nicht mehr das geben können, was wir brauchen. Also die Landwirtschaft wird uns nicht mehr geben können, was wir brauchen, weil wir zum Beispiel eben die Bestäuber nicht mehr haben. Oder? Und du sagst ja nicht zu Recht, es gibt auf der einen Seite das Interesse der Landwirte, möglichst viel können zu verkaufen, abzusetzen, also zu produzieren und abzusetzen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, in Anführungszeichen, den schwarzen Peter bei den Konsumenten, die dann immer nur den schönsten Äpfel haben, ohne Fleckchen. Das heisst, die nicht bereit sind, irgendwie Abstrich zu machen. Mhm. Ästhetik oder vielleicht letztlich an ein Idealbild von einem Äpfel, oder?
Was eigentlich in der Natur gar nicht so wird gehen. Also wir sind halt sehr stark dorthin gezogen worden, sozusagen. Aber ich will vielleicht noch den Bogen spannen. Ich bin mit der Landwirtschaft gestartet, aber ich finde, die Landwirtschaft ist nicht nur der schwarze Peter. Ich habe das jetzt so herausgegriffen, weil es wirklich einfach eine grosse Fläche in der Schweiz auch ist, vor allem wenn man das Mittelland anschaut. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist, was jeder Einzelne für uns machen kann. Weil bei der Landwirtschaft haben wir manchmal immer so das Gefühl, ja, da kann ich sowieso nichts machen. Das stimmt nicht. Also alle, die irgendwie einen Garten haben, einen Balkon haben, wo es begrünt ist, können zur Biodiversität beitragen. Im kleinsten Rahmen, wenn man dort darauf schaut, dass es einheimische Arten sind, dass man vielleicht mal etwas stehen lässt über den Winter, weil es wichtig ist für die Insekten zum Überwintern, dass man ein bisschen wegkommt vom bützelten Schweizer in diesen Gärtchen rein. Das würde unglaublich viel helfen. Weil dann wäre es vielleicht auch möglich, dass man sagt, nein, wir haben, die Landwirtschaft ist eine ganz intensive Sache, aber wir haben ja rundum die vielen Gärten, die als Biodiversitäts-Hotspot dienen könnten. Also ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, wie viel Macht wir selber auch hätten.
Das ist so ein schöner Satz gegen den Pessimismus und auch vor allem gegen die Idee, dass eben die Landwirte oder sonst die Politik, die macht ja eh, was sie will, oder? Das ist dann wie keine Ausrede, oder so, wenn ich dich höre. Weil fast jeder hat ein Fenstersims und fast jeder hat einen Balkon. Mhm.
Und darf ich noch ein Beispiel anfügen? Ich habe vor ein paar Jahren für die Stadt Zürich eine Biotop-Typen-Kartierung mitmachen. Das heisst, es wird so alle 10 Jahre, glaube ich, durchgeführt, wo man wirklich alle Räume auf der Stadt aufnimmt. Jetzt nicht auf Artniveau, sondern eben auf so einem Biotop, also wie wir jetzt hier mit dem Bächlein vor uns haben. Und dann laufen wir durch die ganze Stadt durch und nimmt alle Flächen auf. Und das Spannende dort für mich war, dass ich vorher das Gefühl hatte, Zürich ist eigentlich noch grün. Und bei diesem Aufnehmen dann aber müssen realisieren, ja, grün stimmt schon, aber grün ist nicht gleich biodivers Und das ist mir dort so wichtig, weil die meisten haben einfach das Gefühl, wenn es irgendwo grüne Fläche hat, das ist ja schon Natur. Das ist ja schon wichtig. Das ist schon wertvoll. Das kann sein. Aber meistens sind es halt einfach auch dort, sind so grüne Höllen. Wenn es einfach so eine Monokultur-Rasen ist, dann ist das zwar grün, aber es hat mit Biodiversität eigentlich nicht viel zu tun. Und das ist mir dort so bewusst geworden, wie viel Privatgarten eben auch dazu beitragen
können. Ich frage mich dann auch natürlich, ich mache ja einen Podcast, du machst auch Biobotanik-Exkursionen. Wir probieren sehr wahrscheinlich beide auf eine andere Art Leute zu sensibilisieren. Reicht denn das? Funktioniert das, wenn du jetzt mit den Leuten unterwegs bist, zum Beispiel in einem Wald oder auf einer Wiese? Was passiert mit diesen Leuten, wenn du ihnen erzählst, was sie da sehen?
Das ist ein ganz spannender Prozess, der dort passiert. Es kommt immer darauf an, wie gross das Vorwissen so, schon ist. Aber was so in den letzten Jahren, wo wir haben dürfen mit Exkursionen unterwegs sein, was wir haben dürfen miterleben, ist, dass die Leute so viel mehr sehen, wenn sie etwas kennen. Und dass man eigentlich die gleiche Strecke Tag ein, Tag ausgelaufen ist und eigentlich nichts entdeckt hat. Und nach einem Kurs, wo wir irgendwie eine spezielle Familie oder so angeschaut haben oder Arten, wo eigentlich jetzt im Moment überall am Blühen sind, und die Leute dann im nächsten Kurs wieder sagen, die ist ja überall. Da finde ich so, ja, aber du hast sie jetzt kennengelernt. Jetzt ist es wie auf deinem Radar. Und darum siehst du jetzt überall. Sie war vorher auch schon immer überall gewesen. Ich glaube, so die Aufmerksamkeit, so die Wahrnehmung ändert, wenn man miteinander so unterwegs ist. Und gleichzeitig beruhigt es aber auch unglaublich, wenn man so miteinander vielleicht einmal ein ganz kleines Detail anschaut. Man kann nicht schnell das machen. Das eine ist wie das Öffnen. Was ist da eigentlich alles rum? Und gleichzeitig aber auch wie eine Beruhigung, wenn man miteinander unterwegs ist. Das ist so ein ganz spannendes Feld, das ich mich auftut mit den Leuten.
Du sagst, es ist eigentlich ein Anti-Stress-Mittel.
Ja, genau.
Du musst schauen und dann musst du noch schnell die Blätter zählen und dann vielleicht noch nachschauen in deiner App, was es ist. Ich glaube auch, das hat garantiert eine sehr entschleunigende Wirkung. Was bei mir passiert jetzt, wenn ich so ein Haufen mehr weiss über die Natur in der Stadt, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich treffe jetzt alte Freunde wieder. Ah, schau mal, da ist die Aare. Oh, schau mal, es ist gerade wieder eine Saatkreie oben durchgegangen. Oder, oh, jetzt habe ich gerade gehört, da hat es irgendjemand eine Ringeltaube. Ich habe nämlich den Ruf der Ringeltaube erkannt. Also es ist so ein Wiedererkennungseffekt und das Gefühl von Verbundenheit dadurch, dass sie eigentlich wie alte Bekannte wieder trifft.
Und ich glaube, das ist ein erster ganz wichtiger Schritt, dass man etwas auch nur Wert gibt, wenn man es kennt. Oder den Schutz, wenn man das als Begriff nehmen will. Zu deiner Frage, oder nützt das etwas, uns Podcast und Exkursionen? Ich glaube, wenn jeder einen kleinen Beitrag macht, ich glaube, man darf es nicht unterschätzen, was kleine Beiträge für einen Effekt haben, wenn das weiter erzählt wird und weitergeht. Aber es ist sicher nicht etwas, das halt schnell ändert. Es ist etwas, das langsam geht. Aber ein schöner Effekt, und du hast etwas entdeckt.
Da ist jetzt gerade ein Greifvogel angesessen. Ich weiss nicht, was für einer das ist. Ich komme viel zu wenig raus, aber dass er so nah bei mir jetzt gerade sitzt, finde ich jetzt gerade toll.
Das ist ganz blöd, das Gegenlicht, um ihn wirklich zu sehen. Vielleicht finden wir es noch raus, was es ist.
Wenn wir an den Bienengarten runtergehen.
Also hier zu diesem kleinen Wildbienenparadies haben wir jetzt auf einem warmen Teer haben wir jetzt gerade ein Bärli von der gekörnten Moorbiene aus Mirkanuta gesehen, wo da sich gerade am Paaren gewesen sind. So schön, bei diesem schönen Wetter sind die natürlich jetzt aktiv. Und da auf dieser Fläche, wo wir jetzt her schauen, das ist eine Fläche, wo man da an der ETH das gefördert hat. Ein Standort, der sonst eben nicht mehr ganz so häufig ist. Es ist eher ein trockener Standort. Wenn man da drin schaut, hat viel Stein, grosse, kleine Sandhäufen hat es drin. Es hat immer wieder mal offene Stellen. Und jetzt da, wo wir gerade stehen, ist viel so Thymian, da die kleinen Pflanzen am Boden. Also alles Pflanzen, die an trockenen Standort wachsen. Wenn wir später im Jahr jetzt da wären, hat es eine unglaubliche Vielfalt an Blüten, die halt über das ganze Jahr etwas blüht. Und im Moment ist der Hauflattich da hinten am Blühen, die gelben Rädchen. Und später im Jahr kommen dann da ganz viele andere Arten, die halt extrem profitieren. Jetzt da, vor allem sind es Bienen. Jetzt da war ein Hummel am Rumfliegen. Es ist ein warmer Ort mit vielen Möglichkeiten, zum Nistplatz zu finden einerseits, aber ein Nahrungsangebot zu finden. Und so ist es da etwas einzigartig auf dem Campus jetzt. Wie so ein kleiner Biodiversitäts-Hotspot.
So. Aber das ist so ein super Beispiel dafür. Das ist zwar sehr gekonnt und fachmännisch, fachfrauisch eingerichtet, aber da ist wenig Fläche. Mhm. Und da kann sehr wahrscheinlich ziemlich viel gemacht werden für die Wildbienen.
Ja. Und es gibt mittlerweile auch viel Informationen, die man sich holen kann, wie man so etwas anlegt. Und etwas, was ich von meinen Wildbienen-Spezialisten gelernt habe, ist, es hat Totholz meistens drin und Sand, weil das zwei Sachen sind, die es sonst in der Natur bei uns nicht so viel mehr gibt, einfach so. Aber das sind zwei Strukturelemente jetzt da in diesem Garten, die ganz wichtig sind für einen Teil von diesen Insekten oder eben auch Wildbienen.
In dieser Pause, in dieser Aufnahmepause, ein bisschen darüber geredet, was wirklich die Beziehung zur Natur ausmacht, oder? Warum eigentlich Leute Beziehungen überhaupt können aufbauen. Du hast jetzt gerade etwas dazu sagen, was es alles braucht.
Mhm. Ich glaube, das ist, wir haben noch darüber geredet, dass man, wenn man draußen ist und viel draußen ist, und man wie bis zu einem gewissen Grad in die Natur eintaucht, braucht einen gewissen Wissensanteil. Also, sobald man etwas ein bisschen weiss, man muss es gar nicht tief wissen, aber wenn man mal etwas darüber gelesen hat, darüber gehört hat, vielleicht ein Doku geschaut hat oder mit jemandem draussen unterwegs war, wo man etwas sieht und dann gleichzeitig kann erfahren, ist das ganz ein anderes Bild, das man nachher von einem zum Beispiel Standort hat, als wenn man nur einfach durchläuft. Und darum glaube ich, es ist wie beides. Es ist so die Erfahrung, durch die Natur durchzulaufen, aber wenn man gar kein Wissen hat, dann könnte man einfach statt durchlaufen. Habe ich manchmal das Gefühl.
Man hat Scheuklappen an und man ist auf einmal vielleicht dann gerade in seiner eigenen Gedankenwelt und nimmt sich nicht einmal die Mühe zum Schauen.
Also es ist auch spannend für Leute, die immer die gleiche Runde laufen. Das ganze Jahr über. Um dort zu realisieren, wie sich auch die Natur verändert, also der ganze Zyklus von unseren Jahreszeiten. Und ich finde, das ist auch noch der Spannende, der dann noch reinkommt, zusätzlich. Es ist nicht immer gleich bei uns. Und durch das kann man auch immer wieder etwas entdecken. Das trägt noch mal mehr dazu bei, um einfach mehr in die Natur einzutauchen und mehr verstehen. Und für mich ist es nachher wirklich, und das mache ich sehr gerne mit unseren Teilnehmern, dass wenn wir jetzt so, wie wir jetzt da stehen, dass wir wie so ein Ökobild aufzeichnen. Dass man sagt, okay, wir machen wie ein Foto jetzt und versuchen das, was wir sehen, zu beschreiben. Und das hilft nämlich, wie besser zu verstehen, was wir eigentlich sehen. Dass man jetzt da vor uns direkt einen feuchten Bereich hat mit verschiedenen Gras. Wir haben eine offene Wasserfläche, wo es übergeht in eine Wiese. Und wir sehen, es hat verschiedene Wiesen. Es geht nachher zum Waldrand, geht es ein bisschen auf und hinein wir nachher einen Wald. Von der Struktur her sieht man jetzt von Weitem, dass es sehr viele Eichen drin hat, weil die so knorrig mit diesen Ästen, das ist ein ganz typisches Bild. Und da kann man schon sagen, wir sind da vielleicht so in einem Eichenwald, so einem stark ausgeprägten Eichenwald. Das ist einfach unglaublich, wenn man nicht nur einfach sieht, es ist grün, sondern wenn man auf einmal Zusammenhänge sieht, das hat eine Duelle, darum bleibt das Wasser da unten. Das wird trockener gegen den Waldrand rauf.
Und du hast es gerade vorher das beschrieben, jetzt fliegt gerade Wildvogel wieder an uns vorbei, ganz nah. Das habe ich schon lange nicht mehr so gesehen. Schön, danke schön vielmals. Wir stehen da jetzt von so einer Wasserfläche und du hast gerade sofort gesehen, dass es da Leicht drin hat. Und das ist eigentlich etwas, wenn man eben schaut, dann sieht man das und sonst sieht man es nicht.
Um Revierkämpfe.
Genau. Es ist Krähe gerade so ein bisschen auf der Bussard, hast du gleich
gesagt? Ich glaube, ja, so was er jetzt vorher geflogen ist.
Nicht Bussard. Gerade los, aber hat ihn versucht anzugreifen. Aber so ganz allein hat sie eigentlich keine Chance, oder?
Ja, sie ist jetzt da wieder auf sichere Distanz gegangen und schaut mal, was er da macht.
Wir wissen, die Natur ist unter Druck. Es gibt gewisse Arten, die verschwinden. Es gibt einen ganzen Haufen Sorgen, die man könnte haben. Ich höre dich also als jemand, der ein bisschen optimistisch ist und der sagt, trotz dieser Sorgen haben wir alle Handlungsspielräume und können etwas machen. Aber bist denn du auch ab und zu traurig über Sachen, die passieren?
Traurigkeit mischt sich halt dort einfach ein, wenn ich sehe, wie viele Lebensräume verloren gehen durch einfach auch Überbauungen, wo einfach irgendwie schöne Biotope, wie so feuchte Biotope, wo nicht mehr so viel haben, die ganzen Moore, wo jetzt ja mittlerweile unter Schutz stehen, aber wo man halt einfach sehr kleine Lebensräume noch sind. Also ich finde es schon auch tragisch, vor allem wenn ich an einen Ort durchkomme und wie der Prozess sehe, wie sich das verändert. Dann bin ich schon ein bisschen mit Wehmut an diesem Ort. Aber grundsätzlich glaube ich einfach, es ändert sich immer. Es ist alles so ein bisschen im Wandel. Die Frage ist einfach, wie schnell geht der Wandel? Und ich bin grundsätzlich ein sehr positiv eingestellter Mensch. Darum glaube ich auch, dass einfach, wenn wir wirklich unseren Handlungsspielraum würden ausnutzen, dass es definitiv noch Hoffnung gibt.
Das Problem ist offenbar wirklich die Geschwindigkeit, mit der wir im Moment reagieren oder eben nicht reagieren.
Und hat also ganz einen einfachen Grund. Die Pflanzen können sich nicht von dem Ort wegbewegen, wenn es ihnen da nicht mehr passt. Das Tier kann eher mal, aber auch dort, also gerade die ganz Kleinen, die kommen nicht weiter weg. Und das ist halt einfach ein Hauptgrund, dass wenn irgendwo ein Lebensraum jetzt da wie so eine feuchte Wiese, wenn jetzt die zugeht, sind die Pflanzen, die jetzt da sind, die haben da nachher kein Zuhause mehr. Also wer wird an diesem Standort, gibt es nachher nur noch Fettwiese oder vielleicht jetzt noch ein bisschen trockenere Wiese, aber die hätten nachher da keine Chance, weil sie einfach keinen Lebensraum mehr haben.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Sonja Hassold recht herzlich für ihre Zeit. In meinen Shownotes kann man einen Link zu ihrer Firma Botanik-Exkursionen finden und zum Angebot von Sonja Hassold und ihrer Kollegin Konstanze Konradin. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder zuhören.